Tobias Escher analysiert die Europameisterschaft 2024.
Das erste Nachbarschaftsduell für die deutsche Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft. Und in Gruppe A sollte es in der Partie mit den Schweizern auch nochmal so richtig kuschelig werden. Mit Tobias Escher gibt es damit die Gelegenheit, darüber zu sprechen, was mit dem Vorrundenabschluss anfangen und auf wie viel Granit Deutschland wirklich biss. Schluss jetzt mit den Witzen. Guten Morgen dir, Tobias.
Guten Morgen.
Wir schauen erstmal auf den Gegner, den wir gestern haben, die Schweiz. Ja, die hat sich in Gruppe A doch ganz gut angestellt, würde ich mal sagen. Da reicht ein Punkt, um sich als Zweiter für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Ein Sieg würde allerdings auch für Platz 1 reichen. Das sind ja erstmal gute Voraussetzungen für eine Mannschaft, die, glaube ich, mit diesem Ziel vor dem Turnier rangeht, hinter Deutschland irgendwie mal in die K.O.-Runde kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also die Schweiz ist ganz gut ins Turnier gestartet. Ich glaube, der Sieg gegen Ungarn war sehr wichtig. Da haben sie mich auch taktisch überzeugt. Da haben sie es wirklich geschafft, das Ballbesitzspiel der Ungarn ins Nichts führen zu lassen und selbst immer wieder Nadelstiche zu setzen. Gerade über den linken Flügel mit Ebischer, der sehr so ein bisschen der heimliche Star mittlerweile der Euro ist bei den Schweizern, hat ein sehr starkes Spiel gegen Ungarn gemacht. Dann jetzt auch die letzten beiden Spiele gut gespielt. Das 1-1 gegen Schottland war so ein leichter Stimmungsdämpfer. Nicht, weil das Ergebnis nicht getaugt hätte, sondern damit, wie du es ja gesagt hast, war man schon dann mit einem Fuß in der zweiten Runde. Trotzdem hatte man da das Gefühl, als dann die Schweizer mehr Ballbesitz hatten, dass es dann ein bisschen zäh wurde im Verlauf der Partie. Aber sie haben sich die Option offen gehalten gegen Deutschland und sind aus dieser Gruppe relativ schadlos rausgekommen am Ende.
Viel Rechnerei natürlich immer mit dabei. Mit einem halben Auge müssen sie dann auf das schauen, was Schottland gegen Ungarn anstellt. Sollten die gewinnen und hochgewinnen, die Schweiz vielleicht höher verlieren, dann könnte das auch nochmal um den zweiten Platz eng werden. Aber an sich wahrscheinlich keine Überlegung, die da große Rolle gespielt hat vor dem Duell mit Deutschland.
Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Vor allen Dingen, da es ja noch die Wertung der besten Dritten gibt. Und da bist du dann mit 4 Punkten dieses Mal, glaube ich, auch relativ safe. Also die wussten schon, da muss schon einiges schief gehen, damit das hier nichts mehr wird. Und du hast auch gemerkt, dass sie relativ befreit aufgespielt haben und nicht eben sehr viel nachgedacht haben.
Was fängst du denn mit dem Begriff Turniermannschaft an? Weil ich glaube, die Schweiz ist immer genauso ein Team, was wir da einordnen können. Also was macht denn das Team von Murat Yakin so besonders?
Murat Yakin war ja als Trainer nicht unumstritten seit der Weltmeisterschaft 2022. Da sind sie im Achtelfinale gegen Portugal rausgeflogen mit einer sehr hohen Niederlage, die auch der Trainer ein bisschen zu verantworten hatte mit seinen taktischen Umstellungen, die er damals getätigt hat. Aber sie haben darauf reagiert und auch auf die schlechtere Qualifikation, wo sie ja sich wirklich schwer getan haben, darauf hat Murat Yakin reagiert. Ich habe das Gefühl, sein Team ist taktisch flexibler geworden. Ich habe das Gefühl, dass sie sehr, sehr viel kompakter verteidigen, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Das fiel jetzt in allen Spielen auf. Egal, wie sie genau verteidigt haben, das war im Detail immer anders. Aber wenn die erste Presslinie erstmal überspielt ist, dann sprinten sie alle zurück und sind innerhalb von 2-3 Sekunden alle wieder hinter dem Ball. Also es ist unfassbar schwer, diese Mannschaft, obwohl sie hochpresst, so zu erwischen, dass du mit Gleichzahl oder knapper Unterzahl auf die Abwehrkette zuläufst, weil sie einfach so schnell nach hinten laufen. Und dann hat Murat Yakin sich auch so ein bisschen dem Granit Xhaka-Hype gebeugt, weil er hat lange versucht, in der Nationalmannschaft Granit Xhaka in einer anderen Rolle spielen zu lassen als bei Leverkusen. In der Nationalmannschaft hat er immer noch eine Reihe weiter vorne als Achter gespielt. In Leverkusen ist ja die bekannte Geschichte, als er kam, hat Alonso zu ihm gesagt, du entscheidest, welche Rolle du spielst und ich baue mein Team um dich herum. Und das hat Yakin lange Zeit nicht getan, aber jetzt macht er das auch. Und jetzt merkt man auch dann, dass Xhaka sich im Nationalteam deutlich wohler fühlt, als das noch vor einem halben oder dreiviertel Jahr der Fall war.
Woher kommt dann trotzdem dieser nächste Schritt, dass sie uns in der Vorbereitung, glaube ich, alle nicht vom Hocker gehauen haben, aber das zu Endrunden in diesen großen Turnieren immer wieder auf die Bühne bekommen? Ist das auch so eine Mentalitätsfrage, wo die sich die Eidgenossen dann schon denken, warum, wenn nicht jetzt?
Ja, sicherlich auch. Also so eine Motivation dann in einer Qualifikationsgruppe, die sehr, sehr einfach ist, wo du auch weißt, okay, die schaffen wir sowieso, die ist vielleicht eine andere als dann bei einem Endrundenturnier. Du hast auch viele Spieler mit viel Erfahrung dabei, auch ein Xhaka, ein Shaqiri, der jetzt ja gestern nicht in der Startelf stand, aber trotzdem natürlich ein Spieler ist mit sehr viel Erfahrung, der genau weiß, was er wann er wie viel reinwerfen muss. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Aber ich glaube auch, dass es einfach in diesem konkreten Fall so ist, dass Yakin sich auch irgendwann selber hinterfragt hat und auch irgendwann selber die Schlüsse gezogen hat. Es gab auch schon Endrundenturniere, bei denen die Schweiz nicht überzeugt hat, wo die Schweiz dann, wenn es darauf ankam, versagt hat. Ich erinnere zum Beispiel an 2010, wo sie, glaube ich, gegen Costa Rica war das oder gegen wen auch immer, nur einen Unentschieden gebraucht hätten und dann aber rausgeflogen sind doch noch last minute. Also so in Mentalität würde ich das nicht rein erklären.
Auf der anderen Seite ist es die deutsche Nationalmannschaft, die quasi eine exzellente Ausgangsposition hat. Wenn wir uns das Turnier anschauen, ich glaube, wir haben es gesehen, andere Top-Nationen haben schon etwas taktiert, ja, schon mal sich vorbereitet auf die K.O.-Runde oder werden das sicherlich noch am dritten Spieltag. Wie sollte denn Deutschland da verfahren? Darf das keine Rolle spielen? Solltest du weiter komplettes Risiko gehen? Und wir sehen es ja dann auch an der Aufstellung, also große Experimente gibt es da nicht.
Ja, andere Nationen haben natürlich auch eine einfache Aufgabe gehabt, beziehungsweise werden eine einfache Aufgabe haben. Spanien zum Beispiel ist sicher Gruppenerster. Die können, auch wenn sie das letzte Spiel verlieren, nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, dann ist es natürlich leichter zu taktieren, als wenn du weißt, du spielst jetzt gegen einen direkten Gruppengegner um den Gruppensieg. Weil du ja auch dann weißt, Gruppensieg, dann triffst du im Achtelfinale auch doch auf einen deutlich einfacheren Gegner, als wenn du die Gruppe als Zweiter abschließt. Und entsprechend kannst du nicht ganz so viel taktieren. Dennoch hätte natürlich Nagelsmann sagen können, ja, 3-4 Positionen, da tausche ich doch schon mal noch aus und gebe dann ein paar die Chance, weil die Fallhöhe ist doch geringer. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du als Zweiter weiterkommst. Und da fand ich schon eine Ansage von Nagelsmann, dass er gesagt hat, nein, ich will mein komplettes Team so zusammenbehalten. Ich möchte eben jetzt gar keine Änderungen haben. Ich möchte nicht, dass irgendwie die Eingespieltheit verloren geht oder dass wir jetzt was Neues probieren müssen plötzlich. Ich möchte vielleicht diese Chance nutzen, um eher taktisch was zu probieren, als dass ich personell was probiere. Dementsprechend war das schon eine ganz klare Ansage von Nagelsmann, die, glaube ich, auch nicht jeder Trainer so handhaben wird. Also da werden wir auch noch erleben, dass dann Top-Teams noch sehr viel mehr rotieren in dem letzten Gruppenspiel.
Du sagst ja schon richtig, die Spanier sind da nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. Wenn man sich jetzt die Arbeit macht und diesen Turnierweg durchrechnen würde, ja, Deutschland gewinnt das Achtelfinale, jetzt Spanien auch, dann würden sie im Viertelfinale aufeinandertreffen. Kann das auch irgendwie eine Bedeutung haben für Nagelsmann oder geht es natürlich darum, dass du dir mal anschaust, wen du im Achtelfinale wischen kannst, aber auf dem Weg zum Titel musst du sowieso jeden schlagen, also musst du dann halt auch in Spanien im Viertelfinale in Kauf nehmen.
Es darf keine Bedeutung haben. Also ich verstehe natürlich, dass Fans da genau drauf gucken, weil sie natürlich auch gucken wollen, wie kriegt man das leichtere Bracket. Aber das ist dann so ein Denkfehler, den viele haben, die es nicht selber gestalten müssen, sondern die halt von außen drauf gucken. Weil natürlich ist der deutsche Anspruch, irgendwo dieses Turnier zu gewinnen. Und wenn du hast es gerade richtig gesagt, wenn du das Turnier gewinnen willst, dann musst du jeden Gegner schlagen. Und ob du nun dich bis zum Halbfinale mit leichten Gegnern durchkämpfst und dann im Halbfinale gegen den ersten guten Gegner ausscheidest, oder du kämpfst dich bis ins Viertelfinale durch und scheidest da gegen den ersten guten Gegner aus, das macht eigentlich nur was im Kopf. Also das ist dann einfach nur, dass du sagen kannst, okay, wir haben das Halbfinale erreicht oder okay, wir haben das Viertelfinale erreicht. Aber so oder so scheidest du aus. Und da muss man von weg von diesem Gedanken. Weil du musst halt, wie du es gerade gesagt hast, du musst jeden Gegner besiegen können, solltest dann nicht rumtaktieren und dann irgendwie schauen, in welches Bracket komme ich. Gerade weil ja auch das andere Bracket nicht ganz so einfach ist. Also die Leute tun jetzt immer so, als ob Italien ein mega einfacher Gegner wäre, aber Italien ist nicht umsonst unser Angstgegner. Also wir haben noch Italien noch nie nach 90 Minuten in einem Pflichtspiel besiegen können. Und auch nicht nach 120 Minuten, sondern nur nach Elfmeterschießen. Also dementsprechend bin ich da froh, dass man da eben kein Taktieren eingegangen ist, sondern gesagt hat, nein, wir wollen diesen Gruppensieg, wir wollen in Berlin erst zum Finale spielen.
Letzter Blick zur Vorbereitung. Der Rasen in Frankfurt war ein großes Thema. Schon eine Sache, die auch im Hinterkopf des Trainerstabs ist und der Spieler vielleicht nicht das letzte Risiko bei Zweikämpfen gehen, auch mehr Verletzungsgefahr oder auch das ein Faktor, der einfach keine Rolle spielen darf?
Er darf natürlich eigentlich keine Rolle spielen, aber du musst schon den Rasen in deine Planung mit einnehmen, ja. Also wenn du natürlich so einen rutschigen Rasen hast, wo auch das Flachpassspiel nicht ganz so leicht möglich ist wie jetzt auf einem perfekten Rasen, dann musst du ein bisschen deine Taktik natürlich anpassen, weil du kannst dann eben nicht so spielen, wie du es normalerweise tätest gerne. Du musst sicherlich auch die Stollen zum Beispiel anpassen, du musst dir genau angucken, wie du das machst. Und natürlich ist das dann eine Frage des Risikos, weil du ja irgendwo reinrutschen könntest, dich verletzen könntest, wie du gerade schon gesagt hast, ist kein optimaler Faktor. Ist für Deutschland zumal blöd, weil sowas die immer die Mannschaft trifft, die mehr den Ball hat und die mehr den Ball haben möchte. Ist ja logisch, wenn ich mehr Pässe spiele oder mehr technische Sachen versuchen will, dann ist es besser, wenn der Rasen gut ist, nicht wenn der Rasen schlecht ist. Aber im Endeffekt ist das auch höhere Gewalt, gegen die du nichts machen kannst. Also deswegen musst du damit auch dann umgehen und das dann nicht lamentieren oder dich als Ausrede suchen, sondern trotzdem performen.
Schauen wir das Personal, da belässt es Nagelsmann bei der Elf, die zuletzt auch erfolgreich war, also keine Änderung. Über die Schweiz verlieren wir noch ein paar Worte, da rutschen Shaqiri und Vargas raus im Vergleich zum Spiel gegen Schottland. Ja, Mbolo und Rieder kommen rein und du hast eine Mannschaft, wo bisher auch Spieler glänzen, wo man das jetzt vielleicht nicht unbedingt erwarten konnte. Ne? Du hast einen Aebischer schon angesprochen, auch einen Doi und Freuler, das ist ja diese Achse vom FC Bologna. Sag mal da ein paar Worte zu, warum das so interessant macht, gerade die drei Spieler.
Also Bologna ist eine Mannschaft, die in Italien alle überrascht hat, die sehr, sehr gut mitgespielt hat vorne drin, die auch einen sehr offensiven Fußball spielt. So eine Mischung aus dem, was Tim Walter beim HSV hat spielen lassen, mit vielen Positionswechseln immer, mit viel Aufrücken, der Verteidiger auch, und auch dem, was Stuttgart und Leverkusen spielen, was die kurzen Passwege angeht, was die vielen Kombinationen, vielen Pässe angeht. Das war schon sehr schön anzusehender Fußball. Und diese Spieler kommen natürlich auch mit viel Rückenwind jetzt aus ihrem Verein, weil sie eine starke Saison gespielt haben. Und sie haben auch alle gemeinsam aber, dass sie bei der Nationalmannschaft bisher noch keine so große Rolle gespielt haben. Also es waren keine Spieler, die unumstrittene Stammspieler waren. Und das war auch eher überraschend, wie sie dann jetzt alle reingerutscht sind. Aber sie haben es alle mit Leistung bestätigt. Gerade Aebischer mit seiner Dynamik nach vorne, sehr, sehr wichtig. Ndoye mit seinem Tempo, haben wir jetzt ja auch in diesem Spiel erleben dürfen. Und Freuler ist einfach der perfekte Kumpane an der Seite von Xhaka, weil er auch für ihn immer absichert, aber trotzdem immer die Wege nach vorne geht. Die haben eine sehr gute Absprache miteinander. Also das sind schon drei sehr wichtige Spieler für die Schweiz.
Wenn man das auf dem Papier sieht, so ein 5-4-1, könnte man auch denken, ja, hat Schottland ja auch so ähnlich gespielt, also komplette Defensive, oder muss man da schon noch ein bisschen mehr dazu denken, dass du siehst, das ist einfach auch mit Qualität, die du anders besetzen kannst, trotzdem System schon ein ganz anderes Spiel.
Ja, also auf dem Papier haben wir dreimal gegen dieselbe Formation gespielt, dreimal 5-4-1, das dann manchmal zum 3-4-3 wird. Schottland und Ungarn haben es auch sehr ähnlich interpretiert, Ungarn ein bisschen noch kompakter und ein bisschen raumorientierter. Aber die Schweiz hat es jetzt zum ersten Mal richtig anders interpretiert. Also wir haben jetzt zum ersten Mal einen Gegner gehabt, der eben nicht die deutsche Dreierkette im Aufbau hat machen lassen, sondern der auch mal vorgerückt ist, der gestört hat. Die Schweizer haben häufig auch Mannorientierung gesucht. Also wenn sie im Pressing-Moment waren, dann wirklich alles zugestellt, gerade im zentralen Mittelfeld. Auch die Abwehrspieler sind dann häufig aus der Kette rausgegangen. Was ich noch taktisch auffällig fand bei der Schweiz, war die Rolle von Ndoye, der im Pressing sehr weit vorgeschoben ist mit, zusammen mit Mbolo teilweise die erste Linie gemacht hat. Die beiden haben dann so ein bisschen Druck ausgeübt auf Tah und Rüdiger und auch geachtet, dass die Bälle nicht zu groß rauskommen können. Da ist dann immer die Schweiz so situativ ins 4-4-2 vorgeschoben, Aebischer dann hinten nachgeschoben. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Aber der Hauptunterschied zu Schottland und Ungarn war sicherlich, dass die Schweizer sich nicht hineingestellt haben, sondern vorne Druck ausgeübt haben, rausgeschoben sind und die Deutschen gestört haben.
Das merkt man dann auch gleich zu Spielbeginn. Der Fokus liegt also ganz klar darauf, die Räume auch im Mittelfeld eng zu machen. Also gerade dieses Zentrum, das ist für Yakin dann genau die Zone, die es zu verdichten gilt, ab 40 Meter vorm Tor. Merkst du auch schon, dass du sagst es schon, ein Mbolo Kroos quasi permanent auf den Füßen steht zu Beginn?
Ja, also Kroos natürlich, das weiß jeder Gegner mittlerweile, Kroos ist der Spieler, den du stören musst, den du aus dem Spiel nehmen musst. Ich fand nicht, dass sie eben auf dem Fuß standen so ganz doll, sondern aber Mbolo hat schon immer darauf geachtet, dass der Ball eher in die andere Richtung gelenkt wird und dass dann Ndoye einen Rüdiger pressen kann. Das war schon der Versuch der Schweizer zu sagen, ey, wir wollen das Spiel von der halblinken Seite weghalten, wo Kroos ja immer gerne hingeht und ihr spielt bitte über halb rechts und dann setzen wir euch da unter Druck. Das hat ein paar Mal geklappt, ein paar Mal nicht geklappt. Das war eine Sache und die andere Sache war natürlich dieses enorm mannorientierte im Mittelfeld. Also dass ein Wirtz, ein Musiala, wenn sie entgegengekommen sind, immer jemanden hinter sich hatten. Und gerade Granit Xhaka war da sehr, sehr aggressiv unterwegs in diesem Spiel. Hat dann wirklich von der ersten Minute an klar gemacht, hier wird jetzt nichts mit Zauberfußball. Ich stehe euch auf den Füßen, wenn ihr den Ball haben wollt. Und nehme im Zweifelsfall auch in Kauf, dass ich dafür einen Foul ziehe. Ich glaube, das war auch noch so ein psychologisch wichtiger Faktor, dass sie halt diese Mannorientierung auch mit sehr viel Körperlichkeit und sehr viel Wucht gerade in Person von Granit Xhaka durchgeführt haben.
Bringt das sehr aggressive Spiel der Schweizer auch die Positionierung bei Deutschland, dass ein Kimmich sich erstmal weiter rechts hinten einfinden muss? Auch Wirtz, sag ich mal, die erste Phase des Spiels mal mehr auf dem Flügel rechts zu sichten ist? Also hat sich das einfach etwas nach hinten verschoben, damit du gerade im Spielaufbau mehr Optionen hast?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, da hast du vollkommen recht, dass du dann natürlich automatisch, wenn der Gegner dich früh presst, so in die Bredouille kommst, dass du dann dich ein bisschen fallen lässt, dass du eben Anspielstationen schaffst, dass du guckst, okay, wie kommen wir jetzt da hinten raus? Ich hatte auch das Gefühl, das hast du auch gerade schon richtig analysiert, dass sie versucht haben, über die Breite anzugreifen. Also dass halt eben ein Kimmich für Breite gesorgt hat, aber dass Wirtz und Musiala immer auf die Breite ausgewichen sind. Das haben wir aber dann in der zweiten Halbzeit nochmal krasser, da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Aber ja, natürlich, du musst halt Anspielstationen in der Nähe des Balls schaffen. Wenn du nicht den Ball sofort langbolzen willst, dann müssen die Spieler entgegenkommen. Dann kann Maxi Mittelstädt nicht so hoch spielen, Kimmich nicht so hoch spielen. Dann musst du eben Anspielstationen schaffen.
Die ersten Gelegenheiten gibt es dann aber konträr dazu über die linke Seite mit Mittelstädt, der es immer wieder versucht, das ganze Turnier schon über, da fehlt oft die Präzision. Dann ist es aber mal ein Ball, der da in den Fünfer segelt und ja, Erbisch erklärt, Musiala rutscht ihm dann so ein bisschen rein und dann ist es Andrich, der aus der Distanz trifft. Da darf sich ja Jan Sommer noch bedanken, dass das Foul dann vorher gepfiffen wird. Wie siehst du die Situation?
Ich verstehe, dass die deutsche Mannschaft sich aufregt darüber, weil natürlich der Schiedsrichter hat es ja eigentlich auf dem Feld so entschieden und man kann argumentieren, dass Ebischer den Ball ja auch schon vorher klärt und dass dieses Reinrutschen dann überhaupt nichts an seinem Pass ändert. Mhm. Ich würde aber schon argumentieren, dass er natürlich diesen Pass dann sofort mit dem ersten Kontakt spielt, weil er da Musiala neben sich spürt und er wird den Ball natürlich anders machen, wenn Musiala da eben nicht so reinrutschen würde. Und ich kann die Entscheidung daher, auch wenn das viele deutsche Fans anders sehen, ich kann die Entscheidung verstehen, weil Musiala erschafft sich da schon einen Vorteil mit der Art, wie er reinrutscht. Er bleibt dann liegen, dadurch danach auch in der Situation nicht die Abwehr komplett sortiert, wie man das vielleicht erwarten würde, weil Ebischer auch zu spät dann rausrückt. Auch sie können auch nicht auf Abseits spielen, wie sie es vielleicht tun würden, wenn Ebischer dann nicht rumliegt. Dementsprechend, ja, ich sehe schon, dass man da eingreifen kann und ich sehe schon, dass das ein Tor ist, das man nicht geben muss.
Ich meine, wenn Orsato das Foul gleich pfeift, ich glaube, dann beschwert sich niemand über die Aktion. Und es ist auch so, dass der Videobeweis sich die Situation isolierter betrachtet und nicht, wie wir das aus der Bundesliga zum Beispiel kennen, stupide darauf schaut, ob es wirklich eine klare Fehlaktion ist. Fehlentscheidung.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Und man kann jetzt hier diskutieren, ob der VAR eingreifen muss, das stimmt. Also diese Eingriffshürde, wo du recht hast, eigentlich sollte die Eingriffshürde höher sein. Das ist das, wo man noch am ehesten diskutieren kann. Aber ich stimme dir 100% zu, wenn man das auf dem Feld sofort entscheidet, gibt es da keine Proteste, sondern das heißt, siehst du eine Zeitlupe, siehst, dass er da reinrutscht und das Ding hat sich gegessen.
Nach ein paar Lücken, würde ich sagen, bei der DFB-Elf zu Beginn, machen sie es dann defensiv gut. Also die Schweizer kommen gar nicht wirklich ins Tempo. Die Wege zum Tor sind natürlich auch weit. Was war denn defensiv der Plan von Nagelsmann gegen die ja doch sehr offensiv talentierten Schweizer?
Ja, wir hatten ja anfangs gesagt, dass es keine Umstellung beim DFB-Team gab, dass sie das gleiche Personal hatten, aber sie hatten nicht die gleiche Formation. Andrich hat schon nach den ersten 5 Minuten sehr deutlich als dritter Mann in der Abwehrkette gespielt. Also die Deutschen haben mit einer Fünferkette verteidigt. Das war eine Reaktion auf das sehr breite Spiel der Schweizer. Also gerade Ndoye auf links außen war ja kein Zehner, kein Halbfeldstürmer, wie man es aus dem 3-4-3 kennt, sondern der hat wirklich eine Außenlinie geklebt. Wenn natürlich der Gegner jetzt mit so viel Breite spielt, du hast hinten eine Viererkette, das ist manchmal schwierig, dann die komplette Breite abzudecken. Und gerade wenn du wie Deutschland ja auch häufig Mann gegen Mann spielen willst, ist das dann für die Außenverteidiger sehr schwierig, sich nicht komplett rauslocken zu lassen. Und dann hilfst du natürlich aus, indem du einen Andrich in die Abwehrkette ziehst. Dann ist natürlich die ganze Abwehrkette breiter, weil du mit 5 Mann verteidigst, nicht mit 4 Mann. Und wir haben dann mit so einer Art 5-3-2 verteidigt. Also Wirtz und Musiala waren dann so ein Stück weit neben Kroos, vorne Gündogan und Havertz. Das war schon eine ganz klare Anpassung an das Spiel der Schweiz, wo du auch das gemerkt hast, in den ersten 5 Minuten haben es noch nicht so gespielt. Dann hat Nagelsmann irgendwas reingerufen wahrscheinlich, gesagt, ey, guck mal, die spielen so breit, wie wir erwartet haben, jetzt gehen wir auf 5-3-2.
Wenn bei Deutschland die Präzision und die Durchschlagskraft fehlt, denkt sich die Schweiz, ja, machen wir es einfach mal selbst besser. Und sie kommen zum 1-0. Und hier kann man, glaube ich, eine wunderbare Fehleranalyse anwenden, die dann mehrere Punkte mit hat. Also kurz zusammengefasst, Freuler legt dann ab. Ndoye setzt sich in der Mitte gegen Tah durch. Und das ist ein Treffer, der, sag ich mal, vielleicht auch etwas unglücklich fällt, aber eigentlich wirklich viele Argumente dafür findet, dass es deutlich besser hätte laufen können und dass eine deutsche Mannschaft schon wegverteidigen muss. bist gerade noch gemutet, sorry.
Also, entschuldige. Da stimme ich dir voll zu mit deiner Fehleranalyse. Das musste besser wegverteidigen. Ist natürlich auch ein sehr gut gespielter Konter und ist natürlich auch genau das, was die Schweiz möchte, nämlich Balleroberung, dann die Deutschen in die Mitte ziehen, zusammenziehen, den Platz auf den Flügeln schaffen und dann das Tempo ausnutzen. Da fand ich dann schon sehr interessant, wie wenig Tempo auch die deutsche Nationalmannschaft in dieser Situation Ndoye entgegensetzen konnte. Gab ja danach auch noch eine weitere Situation mit einer Chance von Ndoye. Das hat mich dann schon verwundert, weil Rüdiger habe ich jetzt nicht als langsam abgespeichert in meinem Kopf, aber Ndoye hat ihm da ja doch schon 1-2 Meter abgenommen in beiden Situationen und das war auch ganz eindeutig der Gameplan der Schweizer, dass man Ndoye da mit seinem Tempo reinbekommt. Das ist natürlich keine gute Sache und natürlich die Art, wie es abgesichert ist und auch, dass man eher langsam zurückkehrt in die eigene Formation. Das muss, glaube ich, schneller geschehen nach einem Ballverlust wie diesem. Kann man auch über den Ballverlust diskutieren. Aber man musste auch ein Lob an die Schweizer machen, weil das war ja genau ihr Matchplan, den sie sich da zurechtgelegt hatten. Genauso diesen Konter zusammenziehen, dann den Flügel suchen, dann die Tiefe suchen. Perfekter Konter, perfekt gespielt. Schönes Tor.
Wie gewährleistest du denn, dass du in Umschaltsituationen mehr verhindern kannst, dass Rüdiger da auf rechts raus muss? Weil das ist ja natürlich dann nicht seine Paradedisziplin, kann die Reingaben in die Mitte nicht abfangen. Und so hat es hier natürlich wunderbar geklappt für die Schweiz. Also muss da Kimmich nochmal ein bisschen mehr das Auge haben, gerade gegen konterstarke Teams, dass er auf der Seite mit zurückkommt. Weil das Tempo auf diesen Positionen fehlt ja dann so, wie du es jetzt auch gesagt hast.
Ja, das wäre natürlich eine Option. Du hast ja auch vorhin ja auch schon richtig analysiert. Also die Deutschen haben es ja auch lange Zeit so gespielt, dass ein Kimmich und Mittelstädt eher tief waren, damit eben genau solche Situationen nicht entstehen können im Umschaltmoment. Ist natürlich dann wieder eine Gratwanderung, weil du ja auch Kimmich vorne brauchst. Du brauchst ja auch die Breite im letzten Drittel und wenn du dann selbst im Angriff bist, kannst du halt Kimmich nicht die ganze Zeit so an der Leine lassen, weil dann reden wir wieder darüber, ey, wieso kommen wir ins letzte Drittel nicht rein? Wieso haben wir da keine Lösung? Wieso haben wir überhaupt keine Breite im Spiel? Es ist so eine Gratwanderung, kann passieren, aber dann musst du es halt dann besser wegverteidigen. Vielleicht würdest du auch, wenn das jetzt nicht das dritte Gruppenspiel ist, sondern wir reden über ein K.O.-Spiel und es ist die gesamte Abwehr ist ja bis auf Kimmich vorbelastet in das Spiel gegangen. Also auch ein Robert Andrich, der ja den dritten Innenverteidiger gespielt hat. Alle diese, also von den 5 Verteidigern waren 4 gelb vorbelastet. Vielleicht zieht dann irgendjemand auch einen Foul und nimmt dann die gelbe Karte mit in der Situation, wenn er nicht weiß, okay, dann verpasse ich das Achtelfinale. Das ist ja dann auch noch so eine Überlegung, die du da rein interpretieren könntest.
Du hier gleich mit der nächsten Chance auch hier wieder übers Tempo kommt, ja, verpasst dann um Zentimeter. Und Deutschland denkt in dieser Phase nach. Ich glaube, du bist schon etwas geschockt, weil eben gar nicht so wirklich läuft, wie du es hier vorstellst. Und du hast 70% Ballbesitz, daraus entstehen aber kaum Chancen. Wie kann man das durchbrechen? Was kann Nagelsmann dann auch noch von der Seitenlinie vielleicht für die letzten Minuten in der Halbzeit verändern?
Also erst einmal ist es natürlich ein Schock für die Mannschaft gewesen und deswegen kann man auch mal sagen, dass das ein Test war, ein guter Test für die deutsche Elf, einerseits gegen Gegner mit hohem Pressing, andererseits so mit Rückständen umgehen. Ich hatte dann das Gefühl, dass die deutsche Mannschaft, ich bin jetzt gespannt auf deine Analyse, ob du dann noch eine Änderung gesehen hast. Ich habe nach der Halbzeit habe ich eine klare Änderung gesehen. Ich habe dann das Gefühl gehabt, dass die deutsche Mannschaft dann erstmal wieder so ein bisschen Ruhe ins Spiel reinbringen wollte und das dann auch nicht mit dem letzten Druck nach vorne gespielt hat. Aber bin ich gespannt, ob du dann noch eine taktische Änderung gesehen hast, noch in der ersten Halbzeit.
Na, ich würde vor allem eben sagen, diese Ruhe, die sie reinbringen, dass es jetzt erstmal nicht wieder mit jedem Angriff eine Reingabe braucht. Ich würde aber auch sagen, dass Gündogan in dieser Phase ein bisschen aktiver wurde, sich zurückfallen lassen hat und versucht hat, Havertz ein paar mehr Räume zu geben vorne, die er dann noch nicht zu nutzen musste. Aber das ist einfach mal wichtig, dass du da diese Positionierung änderst, vielleicht auch mal versuchst, einen Innenverteidiger rauszuziehen, weil ich glaube, das muss man sagen, gerade die Innenverteidigung bei der Schweiz, die haben wenig angeboten, was das Rauslaufen betrifft, das eben mitstellen. Also, dass du hier in diesen Bereichen Havertz zum Beispiel mehr Räume gibst, das war, glaube ich, schon mal die Idee, wie du es dann auch für die zweite Halbzeit umsetzen willst.
Ja, also in der zweiten Halbzeit habe ich das auch deutlich gesehen, dass dann Havertz da eben versucht hat, mehr Tiefe zu bekommen, dass wir auch einen Wirtz Musiala häufiger rausgeschoben haben. War dann ganz häufig, dass Wirtz links außen war, Mittelstädt so leicht eingerückt ins Zentrum, also dass sie wirklich dann versucht haben, die Schweizer auf außen zu pinnen. und dann dafür zu sorgen, dass die eben nicht ihre Fünferkette verlassen können und dann zu gucken, wie kommen wir in die Räume dazwischen, wie kommen wir in die Zwischenlinienräume. Das habe ich dann nach der Pause, habe ich das sehr, sehr stark beobachtet. Das haben sie in den ersten 15 Minuten häufig versucht. Aber in der ersten Halbzeit gab es ja dann auch keine großen Chancen mehr. Ich hatte dann das Gefühl, das Spiel wurde dann irgendwann sehr, sehr behäbig aus deutscher Sicht. Also behäbig im Sinne von risikoarm. Also man hat dann eben gemerkt, dass dieser Ballverlust und Konter dann schon was gemacht hat und dann auch, glaube ich, direkt danach kam ja die Ndoye-Chance. Direkt danach gab es ja die zweite große Chance für die Schweiz. Hatte man schon gemerkt, dass dann das Risiko nochmal runtergeschraubt wurde, was jetzt nicht als dass Nagelsmann da reinruft, Leute, weniger Risiko, sondern einfach, es ist eine Reaktion der Spieler, eine automatische Reaktion der Spieler, dass dann vielleicht auch ein Gündogan eher nahe kommt und nicht die Tiefe sucht, weil sie eben dann denken, oh shit, hier läuft irgendwas nicht so, wie wir es gerne haben wollen.
Tah sieht dann vor der Halbzeit noch nach einem Einsteigen gegen Embolo die gelbe Karte, fehlt damit im Achtelfinale ein sehr wichtiger Spieler, das tut auf jeden Fall weh.
Das ist das Risiko, was du eingehst, wenn du sagst, wir rotieren nicht, wir machen jetzt hier keine neue Abwehr, sondern wir wollen eingespielt bleiben. Es war utopisch zu glauben, dass halt, wenn du mit einer Fünferkette spielst und davon haben vier Leute gelb, dass du da komplett ohne eine Sperre rauskommst. Das muss man auch sagen, das muss einkalkuliert gewesen sein. Wenn man da wirklich gedacht hat, okay, man kommt da ohne raus, dann wäre das sehr naiv gewesen. Gerade mit der Umstellung mit Andrich, weil da muss die Abwehrkette muss halt dann häufiger rausrücken, in die Zweikämpfe gehen. Und das sind häufig so Gelb-Zweikämpfe. Also das sind so ganz klassische, wenn du mit Fünferkette spielst, der Verteidiger rückt raus, geht mit, ist dann im Rücken des Gegners, muss dann das Bein irgendwie rumbekommen. Das sind ganz klassische Gelb-Fouls. Das musst du auch als Trainer dann einkalkulieren. Und ja, vielleicht auch so ein bisschen hier da, dann der Rasen so, auch da, weil er rutscht ja auch so ein bisschen weg, aber es ist schon ein ganz klares Gelb-Foul, das Tah macht, ist auch ein unnötiges Foul. Also muss man jetzt auch nicht drum rumreden, das hätte er nicht machen müssen, da mit dem Fuß so reingehen, eben genau die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Das musst du ein bisschen cleverer lösen.
Vorne sind es noch ein paar Reingaben, wie gesagt, vor allem von links, mal köpft Rüdiger vorbei, mal klärt ein Verteidiger. Das ist aber links doch alles wenig Gefahr auch für Jan Sommer. Und du hast zur Halbzeit 7 Abschlüsse, kaum Gefahr, abseits des Andrich-Schuss, 69% Ballbesitz, aber viel Ideenlosigkeit. Und ja, die Schweiz spielt die Führung natürlich maximal zu.
Ja, die Schweiz kann natürlich sagen, Mensch, wir haben jetzt hier eine schöne 1-0-Führung, wir behalten unseren Gang bei, rücken wir mal im Pressing raus und stellen euch da vor Probleme und dann müsst ihr mal gucken, wie ihr die Mannorientierung klappen soll. Aber ansonsten müssen wir auch nicht das letzte Risiko gehen. Das muss man ja auch fairerweise dazu sagen, die Schweiz hat in diesem Spiel sehr wenige Chancen, insgesamt nur 4 Torschüsse sich erarbeitet, weil sie ja auch im Kontermoment gar nicht aggressiv rausgerückt sind, sondern da war dann häufig so, okay, wir haben da vorne unsere 3 Mann, die sollen das dann schon irgendwie regeln und in den meisten Fällen haben sie dann das nicht regeln können, weil Deutschland auch mit der Fünferkette dann sehr, sehr gut und sehr, sehr kompakt stand. Aber deswegen, das mussten sie dann auch gar nicht mehr, 1-0-Führung, das konnten sie dann erstmal so ein bisschen runterspielen.
Was bisher ja eine Spezialität war in der Offensive, waren die Laufwege abseits des Balls, das haben Havertz, Gündogan, Musiala wirklich perfekt gemacht. Das ist an sich ein Mittel, wie du auch mehr Räume auf den Außen bekommst oder das dadurch forcieren kannst. Hat das vor allem gefehlt in der ersten Halbzeit? Vielleicht auch die Spielertypen in dieser Zone? Oder war die Abwehr der Schweiz einfach zu abgekocht da und hat das schon realisiert, dass dann die Laufwege ins Nichts führen?
Nein, ich hatte schon das Gefühl, dass man Probleme hatte, die Laufwege anzubringen, weil es ist nochmal was anderes, so Laufwege gegen einen Gegner, der tief steht, wo du dann ja auch wirklich in die Tiefe suchen musst selber und in die Tiefe gehen kannst und gegen einen Gegner, der dich hochpresst, wo du dann immer auch mal einen Laufweg anbieten musst, der horizontal ist. Also ganz klassischer Laufweg, wenn der Gegner dich hochpresst, dass du gucken musst, wie komme ich aus dem Deckungsschatten raus. Also wenn der Stürmer anläuft, dann kannst du ja nicht direkt durch den Stürmer durchspielen und wenn du dich als Mitspieler dahinter befindest, bist du weg, dann musst du halt immer dann mal dahinter mitgehen. Oder auch den Deckungsschatten mitgehen zum Beispiel, um dann über den dritten Mann frei zu werden. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ich will das jetzt auch gar nicht groß ausführen, aber das sind einfach so kleine Bewegungen, die du machen musst. Und ich habe eine Szene im Kopf, die muss ungefähr nach 35 Minuten gewesen sein, wo du wirklich siehst, die deutsche Mannschaft steht da in ihrer Aufbauformation, aber sie stehen da drin. Und das funktioniert nicht. Also das funktioniert nicht gegen den Gegner, der dich früh presst, der auch dich mannorientiert anläuft. Also gerade wenn der dich mannorientiert anläuft und wirklich eins gegen eins spielt, dann musst du gucken, wie kann ich diese Manndeckung des Gegners manipulieren. Also wie schaffe ich es, meinen Manndecker rauszuziehen aus seiner Position, damit dieser Raum frei wird? Und wie schafft es dann ein Mitspieler, diesen Raum zu besetzen? Und solche abgestimmten Bewegungen hast du in der ersten Halbzeit von der deutschen Mannschaft gar nicht gesehen. In der zweiten Halbzeit ein bisschen, aber auch da viel zu wenig. Also man hat schon gemerkt, und das haben wir ja auch schon gegen Griechenland gemerkt, wenn die deutsche Mannschaft früh angelaufen wird, das ist nicht ihr Bier. Einen tiefen Gegner wegzuspielen, gegen Ungarn, gegen Schottland top, aber wenn die früh angelaufen werden, dann wird es problematisch.
Ohne jetzt hier schon eine große Vorhersehung zu betreiben, ist es nicht auch ein Spiel für einen Stürmertypen wie Füllkrug, wo du nicht sagen musst, es kommt auf jeden Laufweg an, auf jeden Raum, den wir uns schaffen können, sondern einfach auch mal auf einen Spieler, der mal ein Duell gegen die Innenverteidiger gewinnt. Das ist ja dann sicherlich auch eine Überlegung gewesen von Nagelsmann in der zweiten Halbzeit, aber wieso nicht gleich von Anfang an bringen?
Von Anfang an weiß ich nicht, gerade wenn du von hinten heraus spielen willst und auch musst und du auch noch die Mannschaft zusammenhalten willst, das ist ja die große Überlegung gewesen vor dem Spiel, in dementsprechend ja, das also muss nicht sein von Anfang an. Mich hat es gewundert, dass er so spät gekommen ist tatsächlich. Mhm. Und vor allen Dingen, dass ein Maximilian Bayern noch vor ihm kommt. Weil dann, ich gehe jetzt schon mal auf die Wechsel ein, weil die ersten Wechsel haben ja schon so eine leichte Änderung in der Statik bedeutet, mit einem Raum als neuer Linksverteidiger, der ja ganz klassisch den Flügel lang geht, Flanken schlägt. Das ist sein Spiel, das weißt du, was du bekommst, wenn du ihn bringst. Und Schlotterbeck für Tah dann auch, ein Spieler, der dann auch die Pässe, der auch nochmal eine schöne Pässe auch durchs Zentrum durchjagt und auch guckt, dass er da die reinbekommt. Und dann einen Bayer zu bringen, hat mich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, weil hätte ich dann Füllkrug tatsächlich erwartet, weil dann auch klar war, okay, wir haben jetzt mehr Breite im Spiel, wir haben jetzt mehr häufiger Versuche, auch Flanken zu schlagen. Dann muss da ja eigentlich irgendjemand rein, der diese Flanken auch verwerten kann.
Zur Pause sind sie auf jeden Fall noch unverändert, aus der sie dann rausgehen. Wirklich viel Sturm und Drang bietet die DFB-Elf danach noch nicht. Etwas despektierlich gesagt ist das weiterhin eher Biedermeier. Bis wir dann mal eine Chance haben von Musiala nach einem Zuckerpass von Würz. Das Duo, das uns ja bisher schon viel Spaß gemacht hat, aber auch gestern an seine Grenzen stieß, glaube ich. Und gerade den Würz, den du an sich anmerkst, der hat so viel gespielt diese Saison, dem fehlt aktuell schon die Frische und gerade am Ball ja diese Genialität, die wir von ihm kennen.
Ja, das ist ja schon bei der gesamten EM so, dass halt diese Spieler leider nicht in dieser Topform sind. Ich fand jetzt bei Musiala war es in diesem Spiel noch deutlicher zu erkennen, weil da hat leider bei den Dribblings nicht so viel funktioniert im Endeffekt. Aber das ist ja auch, glaube ich, eine große Stärke dieser Spieler, selbst wenn sie halt nicht ihre Topform haben und nicht 10 Situationen kreieren pro Spiel. Die eine Situation kreieren sie dann trotzdem. Es war ja auch wirklich genau perfekt gespielt, genau wie es sein soll. Wenn Wirtz den Ball bekommt, ins Dribbling geht, dann soll der andere sofort die Tiefe suchen. Hat Musiala mustergültig gemacht und hat dann den perfekten Pass bekommen von Wirtz. Das war halt wirklich noch ein herausragender Spielzug aus einem wenig herausragenden Ballbesitzspiel an diesem Tag.
Auch hier fehlt erstmal die Präzision, der Abschluss zu mittig, dann groß mal aus der Distanz, kann man quasi das Gleiche sagen. Ja, und währenddessen lauern die Eidgenossen auf Fehler im deutschen Spielaufbau und auch da hatte man nicht das Gefühl, dass da jeder Pass genau da hinkommt, wo er sollte. Du hattest auch den Rasen angesprochen, vielleicht einfach ein Ticken schwieriger, aber gegen ein cleveres Schweiz, da darfst du dir wirklich nichts erlauben und sollte wirklich jeder Pass dann mit nochmal mehr Sicherheit gespielt werden.
Ja, nicht nur das, sondern du musst natürlich auch, brauchst für dein eigenes Ballbesitzspiel, um den Gegner halt nach hinten zu drängen, müssen halt die ersten drei Pässe stimmen. Weil nämlich, wenn du dann erstmal die erste Presselinie überspielt hast, zieht sich der Gegner zurück und dann hast du ihn am eigenen Strafraum. Und dann kannst du wieder dann den zweiten Move machen. Gegen die Schweiz war es jetzt zum Beispiel nicht möglich, die erste Presselinie zu überspielen und dann direkt ins Tempo zu kommen. Das gab es nur selten, wie bei der Wirtschance, beziehungsweise bei dem Wirtspass auf Musiala. Aber eben, dass du die erste Presslinie überspielt bekommst, das gefahr mir zu selten da. Also dann meistens nur lange Bälle und zweite Bälle sowas, das kam dann später im Überfluss. Aber das muss natürlich dann sein einfach, weil du den Gegner damit auch müde spielst natürlich. Wenn der dann 5, 6, 7, 8 Mal im Pressing keine ordentliche Balleroberung hat, dann hat er irgendwann keinen Bock mehr. Aber wenn er merkt, okay, jeder dritte unserer Pressing-Aktionen sorgt dafür, dass die einen schlechten Pass spielen und dass sie da nicht weiterkommen, das motiviert den Gegner ja auch. Also der Gegner zieht daraus ja auch Kraft. Und das war keine gute Facette des deutschen Spiels.
Ich werfe mal wieder eines unserer Lieblingsthemen rein mit den Standards vorne. Es gibt ein paar Ecken, Aber ja, ne? Also ist einfach nicht die Stärke der deutschen Mannschaft und bleibt eine große Baustelle.
Bleibt eine Riesenbaustelle. Also man hat das Gefühl, immer wenn der Gegner eine Ecke hat oder einen Freistoß, wird gefährlich. Achtung, Alarmglocke rausholen. Und wenn man selber einen Freistoß-Ecke hat, ja gut, okay, kann ich mal mir ein Bier holen gehen. Da passiert jetzt sowieso nichts. Ja, das ist ein riesiger Faktor, weil du es eigentlich nicht so schlecht sein müsste, habe ich das Gefühl. Also wir haben es ja ein, zweimal gut hinbekommen, dann unsere Spieler frei zu blocken. Havertz hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon einen relativ freien Kopfball nach einer Ecke. Oder war das in der zweiten Halbzeit? Ich habe es gerade gar nicht im Kopf. Doch in der ersten Halbzeit, ganz am Anfang des Spiels. Da muss mehr rauskommen. Also das musst du echt besser machen, weil wir jetzt auch nicht sagen können, wie zum Beispiel Argentinien bei der Weltmeisterschaft, okay, die haben halt keinen Spieler, der größer ist als 1,80. Das stimmt ja nicht. Wir haben da Spieler, die sind groß, wir haben Spieler, die sind kopfballstark. Die musst du frei bekommen bei einem Standard. Und genauso bei einem Defensivstandard müssen die dann den Ball wegköpfen im Zweifelsfall.
Die Schweiz spielt dann ein paar Umschaltsituationen nicht mehr so gut aus. Da fehlen schon die Kräfte, wechseln dann deshalb auch die komplette Offensive aus. Auch Nagelsmann, du meintest es schon, nach Raum und Schlotterbeck löst ja auch die Doppelsechs dann auf, das Mittelfeld. Bayer kommt. Was verändert sich dann da und wie ist dann der Plan für die letzten 25, 20 Minuten?
Ja, also man löst dann nicht nur die Doppelsechs auf, sondern vor allen Dingen auch diese Fünferkette, die man vorher gespielt hat mit dem Wechsel dann. Also man hat dann eben nicht mehr dieser Wechsel von Fünferkette auf Dreierkette dann irgendwie dieses Hin und Her, sondern ein doch relativ klares 4-4-2. Füllkrug Bayer vorne drin, Gündogan rückt dann eine Reihe weiter hinten, spielt aber immer noch den Achter, versucht immer noch eine Verbindung reinzubekommen. Also das war schon umstellen auf ein relativ klares 4-4-2 mit auch einer relativ hohen Breite und halt mit zwei Stürmern vorne drin, die sich eben anbieten sollen, die in den Strafraum reingehen sollen. Also dann der Versuch einer Schlussoffensive.
Ja, und ich finde, die Schweiz macht die einfachen Dinge, aber das machen sie weiter ganz gut. Ich erinnere mich an so Situationen im Mittelfeld, wo die dann mit dem Rücken zum Gegner stehen und man kommt jetzt der Pass wieder nach hinten. Dann einfach Körperdrehung und spielen es nach vorne auf, lösen das auf. Also du merkst schon, die Schweiz hat Klasse und vielleicht Deutschland auch in diesen einzelnen kleinen Situationen nicht wach genug gestern Abend.
Ja, die Schweiz hat das sehr gut gemacht, auch dann ab und zu faul gezogen. Freuler, Xhaka haben mir richtig gut gefallen in dem Spiel, weil sie eben nicht nur als Gestalter gefragt waren, sondern vor allen Dingen als Spieler, die gegen den Ball arbeiten müssen, die den Gegner ärgern müssen. Dementsprechend muss man da ein großes Lob aussprechen, auch wie konsequent sie ihr Spiel durchgezogen haben. Also irgendwann im Verlauf der zweiten Halbzeit gab es ja dann, ich guck mal gerade, in der 65. war es schon der Dreifachwechsel, wo sie dann alle drei Kräfte vorne drin rausgenommen haben. Wo ich auch gedacht habe, oh, das ist natürlich sehr riskant. Du kommst jetzt hier sehr stark über dein gutes Pressing. Du nimmst alle drei Spieler in der ersten Linie raus, die natürlich dieses großartige Pressing bisher gespielt haben. Aber das hat dann anstandslos funktioniert. Also da haben dann Vargas, Dua, Amadouni haben das überhaupt nicht schlechter gemacht. Also das ist auch nochmal ein großes Lob an diese Einwechselspieler, dass du da gar keinen Qualitätsunterschied gemerkt hast.
Kurz mal zu den Jokern von Nagelsmann. Das sind ja drei Spieler, die ihre EM-Premiere feiern. Erhoffte sich Nagelsmann dadurch nochmal mehr Motivation, als wenn du jetzt die Kräfte bringst mit dem Charme, mit dem Groß, die ja sich schon beweisen durften?
Ja, aber ich glaube, dass die Wechsel dann taktischer beziehungsweise logischer Natur waren. Also, dass du dann Tah rausnimmst, Schlotterbeck bringst, wegen der Gelb-Vorbelastung auch, um dann nochmal für ein mögliches Achtelfinale diese Endverteidiger-Duo einspielen zu lassen. Verstehe ich. Dass du halt einen Raum bringst für mehr Breite, ist auch logisch. Bayer dann als neue Stürmeroption, das ist dann vielleicht noch das, wo man am ehesten sagen kann, okay, da mal was Neues reinwerfen, womit der Gegner vielleicht auch nicht rechnet. Also, dass der Gegner hat natürlich auf dem Schirm, dass dann irgendwann Füllkrug kommen wird. Der Gegner hat auf dem Schirm, dass du eben dann irgendwann umstellen und mehr lange Bälle spielen willst, da vielleicht nochmal einen unbekanntes Element reinbringen mit Bayer, ja, da stimme ich dir dann zu. Aber die anderen Wechsel waren schon so taktisch beziehungsweise aufgrund der Spieldynamik logisch vorgegeben.
Wir kommen so langsam in die heiße Schlussphase. Eine kliffige Situation in der 70. Minute, wo erst Kimmich scheitert und dann Bayer im Gewühl zu Fall kommt. Auch darüber wurde nach dem Spiel viel geredet. Wie hast du das gesehen? Muss ich nochmal fix in muten, sorry.
Oh, sorry, ich habe mich gemutet. Ich finde schon, dass dass Kimmich die Situation erstmal besser machen muss. Das wird ja gar nicht so diskutiert Deutschland. Das ist schon eine sehr, sehr hochwertige Chance, die er da eigentlich sich erarbeitet hat. Und da dann so lange zu brauchen, bis Akanji da ist, war nicht gut. Aber ich finde auch, dass du da auf Elfmeter entscheiden kannst. Gerade mit der Linie, die du zuvor vorgegeben hast, die du ja auch beim weggepfiffenen Tor gegen Deutschland vorgegeben hast, bin ich dann schon der Meinung, dass du dir das mal nochmal anschauen solltest. Vielleicht hat er es ja auch auf dem Feld schon gesehen und gesagt, nein, es ist nichts. Und dann hat der VAR gesagt, okay, ist nicht genug, um dich rauszuschieben. Aber also die Schweizer können sich nicht ärgern, wenn dann der VAR eingreift. Ich sag's mal so, wie es ist. Aber ich würde es jetzt dann auch nicht an die zu große Glocke hängen. Es war jetzt kein Spiel, wo die deutsche Mannschaft so drückend überlegen war, dass man jetzt sagen muss, okay, wir wurden vom Schiedsrichter verpfiffen. So war es ja auch nicht.
Einfach selbst vorher reinmachen. Ich glaube, dann hat man die Diskussion gar nicht. Und wir sind hier natürlich auch nicht die größten Schiri-Experten. Kann man sicherlich geben. So bleibt es weiter in eine knifflige Situation mit 0-1. Und das bringt Nagelsmann dazu, seinen Traum-Joker-Duo zu bringen. Zumindest so, wie er es bisher ausgewählt hat, mit Sané und Füllkrug. Wirtz und Musiala gehen. Und jetzt hast du zum ersten Mal einen Havertz und einen Füllkrug. Zumindest noch 15 Minuten auf dem Feld. Wie hat sich das jetzt aufgeteilt? Füllkrug dann die klare Zielstation im Zentrum?
Ja, also Füllkrug, klare Zielstation im Zentrum. Man hat einen doppelt besetzten Flügel mit Sané rechts, mit Raum links. Man hat da einen sehr, sehr klaren Plan. Nämlich, jetzt wird das Schönspielen eingestellt. Jetzt guckt man, dass wir über die Breite irgendwie kommen und dass dann die Bälle in den Strafraum fliegen. Und dann muss irgendwie ein Havertz, ein Bayer oder vor allen Dingen ein Füllkrug einen dieser Bälle über die Linie drücken. Das war, glaube ich, dann der Plan für die Schlussviertelstunde.
Es ist nur viel Arbeiten und noch mehr Durchhalten von der Schweiz. Und man merkt auch, die Konditionsvorteile scheinen klar bei Deutschland zu liegen. Das ist auch ein Thema am Rande. Ist Deutschland fit genug für diese EM, um wirklich auch sehr intensive Spiele bis zum Ende durchzuziehen? Auch die Laufdistanz lag dann bei Vorteilen für Deutschland.
Ja, also fit ist die Mannschaft auf jeden Fall, das muss man sagen. Auch da, auch die guten Wechsel in der Hinsicht, die Nagelsmann da vornimmt, weil er dann auch schon die richtigen Spieler dann auswechselt, um dann nochmal so einen Plus an Frische reinzubekommen. Natürlich ist aber auch da der Spielstil ein Vorteil. Das darf man nicht unter den Teppich kehren. Dass du natürlich, wenn du 70% Ballbesitz hast, der Gegner immer wieder anläuft gegen dich, dass du dann den Gegner auch in gewisser Weise müde spielst. Und die deutsche Mannschaft hat dann eben nicht bei jedem Ballbesitzspielzug 100% an Bewegung reingesetzt. Um jetzt mal zu sagen, sie sind ein bisschen wenig gelaufen, wenn sie selbst den Ball hatten. Das war jetzt die feine Ausdrucksweise dafür. Das hilft dann natürlich aber auch, den Gegner so müde zu laufen und selbst ein paar Körner zu sparen. Also wenn man sich das Expected Goals Chart anguckt, also wo man immer so sehen kann, wann sind die Torchancen für eine Mannschaft entstanden. Die Schweiz war da bis zur 60. Minute, hatten die noch mehr Expected Goals als wir. Aber dann geht es bei uns so zack, zack, zack und dann kommen die Chancen, weil das ist auch so in gewisser Weise in diesem Spielstil mit angelegt, dass man in der letzten halben Stunde dann nochmal einen Gang hochschalten kann und der Gegner nicht mehr.
Vargas scheitert dann, sag ich mal, nach einem Konter nicht an sich selbst, sondern nach seiner Abseitsposition. Also das nicht dicht dann, so weiter die Chance für Deutschland auszugleichen. Havertz wird dann nochmal etwas aktiver, holt mal eine Ecke raus, hat den Kopfball, der da auf die Latte titscht. Aber man merkt schon, um dieses Tor zu erzielen, braucht es halt einfach einen anderen Spieler. Und da kommt ein gewisser Niklas Füllkrug ins Spiel, nutzt seine erste wirklich richtige Chance, ist da, wenn man ihn braucht. Und eine Hereingabe von Raum wunderbar genutzt. Und das ist dann genau dieses Mittel, wie du gegen die Schweiz einfach zu Toren kommst.
Ja, der David Odonko Oliver Neville Moment auf Wish bestellt, ja, kann man sagen, weil es halt nur ein 1-1 war gegen die Schweiz. Das war dann genau das, was du dir erhofft hattest von diesen Wechseln, dass du eben eine Flanke schlagen kannst, dass dann vielleicht mal ein Füllkrug frei steht. Und es war auch, glaube ich, die einzige Situation im gesamten Spiel, wo man sagen muss, das haben die Schweizer nicht gut verteidigt. Schon vorher haben sie überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen und dann im Strafraum Füllkrug so frei stehen zu lassen, ist natürlich auch eine schlechte Sache, aber da muss man sagen, dass natürlich genau der Plan aufgegangen. Es war ja auch dann schon Rüdiger die ganze Zeit mit vorne dann zum Schluss, um dann eben diese Flanken noch irgendwie ins Tor zu wuchten. Das ist auch dann einerseits natürlich ein glücklicher Umstand, dass das alles so zusammenkommt, aber andererseits natürlich auch so ein bisschen erzwungen, das Glück mit den Art, wie man dann Fußball gespielt hat. Und das sollte auch ein bisschen Hoffnung machen für die kommenden Spiele, dass du auch, wenn du ein Spiel hast, wo du wirklich nicht gut drin bist, wo du wirklich sagen musst, das ist kein gutes Spiel, dass du da dann noch ein Ergebnis ziehst, dass du da noch im Zweifelsfall jetzt in der Verlängerung dich gerettet hättest mit diesem Kopfball, das ist auch was wert. Das darfst du nicht unterschätzen. Das ist in so einem Turnier, wenn du dann nachher in den K.O.-Spielen um alles spielst, ist das sehr, sehr viel wert.
Also ein gutes Ende für dieses Spiel. Nicht unterschlagen wollte ich noch die Chance von Xhaka nach diesem Schuss, wo er das ganz feine Besteck rausholt. Einfach ein Plädoyer, dass es ein wundervoll guter Fußballer ist. Ja, reicht nicht ganz, um die Schweizer noch weiter in Führung zu bringen. Und wir haben ein 1:1 nach 90 Minuten, dann plus 4 noch am Ende. Es ist, wir haben schon gesagt, es ist ein komisches Gefühl, wo man jetzt dieses 1:1 verortet. Viel Sand im Getriebe, die Zahlen stimmen an sich. Ist es ein persönlicher Abschluss für die Gruppe, weil du kein Spiel verloren hast? Also was sagt uns jetzt dieses Unentschieden?
Es ist einerseits schon ein gewisser Euphoriekiller. Also man hat auch schon das Gefühl, im Stadion war die Stimmung nicht am besten. Da war es dann, hat es dann eher rumort im Verlauf des Spiels. Auch draußen, ich habe es ja auch bei Rocket Beans in der Watchparty geguckt. Wir waren dann auch eher so, was ein blödes Spiel läuft da gerade. Also das war nicht gut für die Stimmung, glaube ich. Es war aber vielleicht gut, um die Sinne nochmal zu schärfen. Also um nochmal die Sinne dieser Mannschaft zu schärfen und auch der Öffentlichkeit, dass das eben kein Walk in the Park ist, dass man nicht einfach mal eben so zu einem Europameistertitel spazieren kann, sondern dass da auch Gegner kommen werden, die die deutsche Mannschaft vor Herausforderungen stellen. Für mich fällt das Fazit daher zwiegespalten aus, weil du negativ wirklich sagen musst, die Probleme gegen hohes Pressing sind virulent. Die sind wirklich, wirklich ein großes, großes Problem. Und dann, wenn wir davon reden, dass sie irgendwann auf Spanien treffen könnten, im Viertelfinale, wenn alles so läuft, wie es laufen sollte, hoffentlich, die werden halt von der ersten Minute an mit Vollgas nach vorne pressen. Und da nochmal mit einer ganz anderen Wucht, als das die Schweiz getan hat, und mit einer ganz anderen individuellen Klasse. Großes Fragezeichen. Andererseits positiv, man hat Resilienz gezeigt mal wieder. Man hat sich halt nicht komplett fallen lassen. Man hat nicht komplett, ist nicht auseinandergebrochen durch diesen Rückstand, sondern man hat halt wirklich bis zur letzten Minute an seine Chance geglaubt. Und das ist ja auch dann ein sehr positiver Punkt. Aber das haben wir auch schon von deutschen Mannschaften ganz anders erlebt bei den vergangenen Turnieren.
Du brauchst am Ende auch alle Zutaten, um dieses Rezept EM-Titel kochen zu können, sage ich mal. Und da brauchst du natürlich auch die Mentalität und diesen Beweis, dass du auch ein Spiel spät nochmal drehen kannst. Taktisch nochmal, ich habe mir hier noch den Stichpunkt Lösungsansätze aufgeschrieben und ein Nagelsmann, der nach dem Spiel meint, ja, du hast die Gefahr in der Tiefe vermisst, du kamst da einfach nicht wirklich hin. Wie viel haben sie denn also noch in der Trickkiste im Petto, was wir jetzt in der Gruppe noch nicht wirklich gesehen haben, an Lösungsansätzen? Ansetzen gegen Teams, die dann wahrscheinlich wird es jetzt selten noch so defensiv wie jetzt in der Gruppe, aber ja, was ist da noch in der Hinterhand im Ärmel von Nagelsmann?
Man hat deutlich gemerkt, dass Nagelsmann zwar eine ganz, ganz feste Startelf auch sich im Kopf überlegt hat und diese auch durchziehen möchte, aber es hat sich immer in jedem Spiel ein bisschen was verändert. Also gerade jetzt, wo wir ja sehr viel auch über diese Fünferkette hinten geredet haben, das war ein ganz neuer Ansatz auch, den er gewählt hat jetzt gegen die Schweiz. Ein Ansatz, den ich persönlich nicht so sehr mochte, der vielleicht jetzt gegen die Schweiz Sinn ergeben hat, aber ich mochte den nicht so sehr, weil du mit Andrich hat einerseits in der Innenverteidigung gespielt, musste im Ballbesitz immer wieder rausrücken, das ist immer so viel tote Zeit, wenn du dann erstmal wieder dich dahin bewegen musst und dann wieder dahin und dann wieder dorthin. Also, da bin ich immer kein großer Fan, dadurch geht die automatisch Dynamik verloren. Aber du hast deutlich gemerkt, dass sie sich was überlegt haben. Und ich kann mir schon vorstellen, der Plan der EM, wie es läuft, der ist ja auch kein Geheimnis gewesen vorher. Du wusstest, dass wenn alles normal läuft und Spanien die Gruppe gewinnt, wir gewinnen die Gruppe, dass du gegen die spielst. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da noch ein paar Ideen hat einfallen lassen, wie man auch da sein eigenes System wieder an den Gegner ausrichten kann.
Vielleicht ist es eben wirklich ein Spiel, wo der Spielverlauf etwas über die Zahlen dann auch hinwegtrügt, die gut sind. Also 37 Ballkontakte im gegnerischen 16er sind die meisten in der Gruppenphase. 10 von 14 Dribblings waren erfolgreich. Gute 8 Flanken sind angekommen. Also es stimmt auch viel die Zweikampfquote. Wenn Deutschland das frühe Tor macht, das frühe Tor bekommt, sage ich jetzt mal an der Stelle, wird das genauso easy wie die bisherigen Gruppenspiele. Also muss man sich da einfach nicht ein bisschen verleiten lassen, oder ist das eben auch die Gefahr dieser EM, wo es auf jedes Spiel, auf jede Minute ankommt?
Beides. Also ich glaube, du hast mit beiden Thesen recht, weil natürlich eigentlich so viel ist nicht passiert. Also wir haben unentschieden gegen die Schweiz gespielt, sind nach einem 0-1 zurückgekommen. Wir hatten auch ein bisschen Pech mit dem Spielverlauf eben. Schweiz macht aus der ersten Chance ein Tor, unser erstes Tor wird weggepfiffen. Das kann passieren und besser jetzt, als wenn es in der K.O.-Phase passiert. Und da bekommt es immer so einem Turnier, das will ja keiner hören, weil die Leute erwarten ja von uns hier Analysen und erwarten ja, dass wir das alles erklären. Aber natürlich ist da auch immer ein Glücksfaktor dabei. Natürlich ist bei einem Spiel dann manchmal entscheidend, dass du deine erste Chance machst und der Gegner seine ersten drei Chancen verballert. Das kann ja in so einem Turnier auch die halbe Miete sein. Und entsprechend möchte ich da jetzt auch noch nicht den Stab brechen. Vor allen Dingen, wir haben den Gruppensieg, wir haben den potenziell leichteren Gegner im Achtelfinale, das muss man eindeutig sagen. Der zweite der Gruppe C, die Gruppe C ist, finde ich, mit die schwächste, was die Leistung bisher angeht. Auch die schwächste, was das Thema Pressing angeht. Also wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, Pressing ist ein Problem. Da wird uns kein Team aus der Gruppe C Probleme machen im Bereich Pressing. Da werden wir auf einen tiefstehenden Gegner treffen. Und das ist schon mal ein sehr, sehr positiver Aspekt dieser Auslosung. Die Italiener hätten uns davon eine ganz andere Herausforderung gestellt. Oder auch die Kroaten, je nachdem, wer sich da durchsetzt. Entsprechend eigentlich ein versöhnlicher Abschluss. Und ich würde es jetzt nicht zu kritisch sehen, aber man darf muss natürlich jetzt durch dieses Spiel sich die Sinne schärfen lassen.
Dann noch kurz ein Mini-Ausblick. Es wird wohl auf Dänemark oder Serbien hinauslaufen, weil England sich dann ja wahrscheinlich doch nochmal irgendwie aufraffen wird. Hättest du da einen Gegner, wo du sagst, Deutschland würde sich schwerer tun? Ist es Dänemark mit auch viel Klasse und Mentalität oder Serbien, die dann das auch sehr diszipliniert runterspielen können?
Dänemark ist natürlich von den Namen her nochmal ein anderer Schnack. Also Dänemark ist natürlich noch eine Mannschaft, wo du Spieler hast, wo du mehr Respekt vor hast automatisch und wo du auch das Gefühl hast, da ist noch Leistungssteigerung Potenzial da. Mich hat keine Mannschaft der Gruppe C bisher wirklich überzeugt. Da bin ich ganz ehrlich. Die Dänen haben ähnlich wie die Engländer sehr, sehr passiv gespielt über beide Spiele hinweg, wurden dafür auch ein Stück weit bestraft. Die Serben haben auch noch nicht so viel gezeigt, gerade im Spiel nach vorne. Slowenien ist eine Mannschaft, die natürlich individuell nicht mithalten kann mit der Deutschen. England dann natürlich noch der größte Name, der da auch aus Versehen dann, weißt du ja auch nicht, die haben bisher auch nicht überzeugt, die könnten da auch noch irgendwie als Zweiter plötzlich reinrutschen und deutscher Gegner werden. Also das ist ja auch noch so das Horrorszenario, was uns da noch droht. Aber wenn halt auch England als Zweiter aus dieser Gruppe kommt, ist das auch nicht so der Hammergegner. Da muss man auch sagen, okay, warum sind sie Zweiter geworden in dieser Gruppe?
Letzter Minitake zu Deutschland. Braucht es mehr Mut zum Lücke? Ist Füllkrug ein Startelf-Kandidat oder kannst du dir sowieso vorstellen, dass wir jetzt im Achtelfinale einfach mal Änderungen sehen, weil Nagelsmann auch das, was er im Kopf hat, nochmal ein bisschen mehr auf den Platz unterbringen will?
Ich kann mir immer noch keine großen Änderungen vorstellen. Wenn du jetzt nicht geändert hast, dann wirst du auch im nächsten Spiel nichts ändern. Vielleicht halt höchstens, weil du ja die Innenverteidigung umstellen musst. Tah ist auf jeden Fall gesperrt, fällt auf jeden Fall aus. Rüdiger ist angeschlagen und mal da gucken, was dabei rauskommt. Also kann sein, dass du dann nur Innenverteidigung hast und dass du dann da vielleicht drumherum nochmal eine größere Änderung wagst. Füllkrug als Super-Sub, so wie das ähnlich wie das ja auch die Holländer mit Wout Weghorst handhaben, ist, glaube ich, der Weg, den Nagelsmann sich ausgedacht hat. Und das kann ich auch verstehen, gerade jetzt im Achtelfinale wird wieder mehr spielerische Klasse auch gefragt sein. Ich glaube, da finde ich es dann sinnvoll. Wir können dann Richtung Viertelfinale, Halbfinale über Füllkrug nochmal diskutieren.
Wir schauen nun mal ganz fix auf die restlichen Gruppen. In manchen hat sich schon alles so zurechtgeruckelt. So hat zum Beispiel Spanien gegen Italien die Oberhand behalten. Da scheint alles klar, wenn Italien dann auch gegen Kroatien nicht groß strauchelt. Wie gut sind denn die Europameister von 2012 drauf? Also Spanien wirklich der große Favorit vielleicht bisher?
Der Favorit, der sich am besten schlägt, auf jeden Fall, ja. Also sind ja als Mitfavorit auch ins Turnier gegangen, nicht ganz so hoch eingeschätzt wie England und Frankreich, aber sie haben schon sich bewiesen in den ersten beiden Spielen. Im ersten Spiel das Pressing noch nicht optimal, im zweiten Spiel dann jetzt aber ein sehr gutes Pressing und sie haben auch sehr viel Tiefe, sehr viel Breite. Sie sind nicht mehr dieses Ballbesitzteam, das nur Pass, Pass, Pass spielt, sondern sie können auch über Williams immer wieder im 1 gegen 1 Nadelstiche setzen. Also für mich schon. Ich habe sie vor dem Turnier als Favorit gehabt und sie haben mich bisher bestätigt. Höchstens das Problem, dass sie ein bisschen zu früh ihre Topform gefunden haben. Das ist bei solchen Turnieren ja auch häufig der Fall. Die Mannschaften, die am Anfang wie ein Stern hochsteigen, die verglühen dann aber auch meistens genauso schnell. Also da hoffe ich mal, dass das den Spaniern nicht passiert.
Manche haben auch die englische Nationalmannschaft als großen Favoriten gesehen, die haben aber wirklich massive Probleme. Da könnten wir einen ganzen Podcast zu füllen, aber sag uns mal ganz kurz, was unter Gareth Southgate bei den Three Lions mal so gar nicht läuft.
Gareth Southgate ist schon immer ein Trainer, der wenig Risiko eingeht, der wirklich sehr defensiv denkt und das tut er jetzt auch. Aber die Spielertypen schreien eigentlich danach, offensiver zu denken. Und was sie noch nicht hinbekommen haben, ist wirklich eine Synergien zwischen den Spielern herstellen, Doppel-Sechs, Alexander Arnold, Rice, die harmoniert nicht. Foden auf links komplett verloren. Bellingham auch sehr wenig Bindung an seine Mitspieler. Kane als zurückfallender Stürmer funktioniert auch nicht, wenn da keiner Tiefe gibt. Das kann total krisenhaft sein und das kann auch total schief gehen, was England da macht. Aber es kann auch sein, dass Southgate jetzt im letzten Gruppenspiel sagt, okay, sorry, shit, das, was ich mir gedacht habe, es funktioniert nicht. Ich mache nochmal 4-5 Änderungen und dass das plötzlich funktioniert. Weil die haben eigentlich die Klasse, dass das funktionieren könnte.
In Gruppe D geht es nach dem Unentschieden zwischen der Niederlande und Frankreich im Fernduell dann um den Gruppensieg. Sehen wir vielleicht auch hier den Europameister in dieser Gruppe spielen? Was sagst du zu dem Topspiel, auf das wir viel gewartet haben und dann vielleicht auch ein wenig enttäuscht wurden nach dem 0-0?
Ja, ich hoffe, dass das Topspiel Frankreich gegen Niederlande keine Vorschau auf die K.O.-Phase war, weil da beide Teams ja schon relativ defensiv aufgetreten sind, nicht viel Risiko gegangen sind, auch im Spielaufbau sehr bieder gewirkt haben. Aber für beide Teams ein Top-Ergebnis natürlich, weil sie jetzt erst alles selbst in der eigenen Hand haben. Frankreich braucht nur einen Sieg gegen Polen. Niederlande reicht ja auch ein Unentschieden jetzt gegen Österreich. Also das ist schon mal eine gute Ausgangslage. Für Österreich natürlich jetzt ein schwieriges Spiel, das sie jetzt bestreiten müssen gegen die Niederlande. Müssen sie viel Risiko gehen und in Niederlande auch eine Mannschaft, die Risiko bestrafen kann. Auf das Spiel bin ich sehr, sehr gespannt. Niederlande gegen Österreich.
In Gruppe E besticht auf dem Papier das mit am meisten Spannung, alle mit 3 Punkten, machen hier Belgien gegen die Ukraine und die Slowakei gegen Rumänien dann doch alles recht unspektakulär, klar?
Ja, also Belgien ist noch nicht ganz so in dem Turnier, wie man sich das erhofft hat, sind die Mannschaft, die meisten Chancen auch verballern, aber auch, finde ich, noch nicht so defensiv stabil, wie man das von einem Tedesco-Team erwarten könnte. Da sehe ich eine Überraschungsgefahr auch, wenn die Ukraine sich gut anstellt. Und beim anderen Spiel bin ich wirklich unentschlossen. Rumänien hat eigentlich einen guten Turnierstart gehabt auch, also denen traut man das durchaus zu. Aber ja, auch das ist jetzt nicht die Gruppe, die im weiteren Turnierverlauf die größte Angst verbreitet.
Und in der letzten Gruppe hat Portugal jetzt für geklärte Verhältnisse gesorgt. Dahinter wird es gerade zwischen Tschechien und der Türkei eng. Wer hat hier die Pole Position? Hat das erste Spiel der Türkei vielleicht ein bisschen darüber gedrückt, dass da auch viele Probleme herrschen?
Ja, also die Türkei, so leid es mir tut, bei ihrem halben Heimturnier, die überzeugen mich noch nicht. Also sie haben im ersten Spiel sich wirklich schwer getan gegen Georgien und dann wirklich diesen Sieg über die Ziellinie retten müssen. Und wir reden hier über Georgien, die wahrscheinlich am schwächsten besetzte Mannschaft im gesamten Turnier. Und da müssen sie jetzt gegen Tschechien performen, weil defensiv hat das gegen Portugal überhaupt nicht funktioniert. Und auch die Aufstellung ist ja heiß diskutiert. Dementsprechend sehe ich da eine Gefahr, dass das nicht gut läuft. Aber Portugal muss man nochmal lobend hervorheben, die so ein bisschen natürlich hinter Spanien untergehen, aber die auch ihre Ambitionen unterstrichen haben, die jetzt auch in beiden Spielen gezeigt haben, hey, mit uns ist zu rechnen. Auch der Trainer hat da auch ein bisschen umgestellt vom ersten zum zweiten Spiel. Auch da der Beweis, dass du da Optionen hast, dass diese Kader auch eine Tiefe besitzt, die von denen andere träumen. Und ich glaube, diese Mannschaft wird noch zu rechnen sein.
Also viele, viele spannende Ergebnisse, aber jetzt auch noch Spiele, die anstehen in den anderen Gruppen. Jetzt auch hier wieder die letzte Frage, um das alles hier mal abzuschließen. Dein Moment der letzten Tage, des zweiten Spieltags seit unserem letzten Video. Ich glaube, es gab da schon auch ein paar Highlights oder hat für dich was ganz anderes rausgestochen?
Für mich sicherlich die Freude der Ukrainer nach ihrem Sieg. War nochmal eine sehr viel emotionalere Freude, auch aufgrund der gesamten politischen Gemengelage. Das hat mich schon berührt, wie die dann teilweise in Tränen ausgebrochen sind über diesen Sieg, den sie errungen haben.
Ja. Da meine letzten Worte dazu, schaut euch nochmal das 2-1 von Jaremczuk an. Alle, die wissen wollen, wie man den Ball aus der Luft nimmt, er zeigt es euch in Perfektion. Wir schließen jetzt das Ganze hier ab. Wir haben die Vorrunde der Deutschen ausführlich besprochen. Wir freuen uns im Achtelfinale auf den Gegner. Und halten das natürlich für euch auch im Auge. 1-1 gegen die Schweiz. Dein letztes Fazit, worauf können wir uns im Achtelfinale freuen?
Von der deutschen Mannschaft?
Ja, sag mal.
Ich hoffe von einem besseren Spiel ein bisschen als gegen die Schweiz. Ich hoffe, dass sie ein bisschen aus den Schwächen lernen. Und ich hoffe, dass wir dann wieder die Stärken im Ballbesitzspiel stärker sehen können. Ist vielleicht die letzte Chance, nochmal auf einen tiefstehenden Gegner zu treffen. Also ich bin für Achtelfinale bin ich guter Dinge.
Wir sind natürlich gespannt. Lasst gerne eure Anregungen und Ideen da. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke dir, Tobias. Und bis dahin. Ciao, ciao.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. And now I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today's actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.